Die Radio Wissen. Update.
We are in the 21st century and we have to shape the Football World Cup of the 21st century. Football is more than just Europe and South America. Football is global.
Der Fußball im 21. Jahrhundert ist global und besteht nicht nur aus Europa und Südamerika. Das sagt FIFA-Präsident Gianni Infantino und er begründet damit eine umstrittene Entscheidung, die der FIFA-Rat heute getroffen hat. Ab der Fußball-WM 2026 werden 48 Mannschaften antreten statt 32. Das ist Thema jetzt im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Ab 2026 wird es bei der Fußball-WM Spiele in Gruppen von A bis P geben. 48 Mannschaften spielen um den Titel in 16 Gruppen mit je 3 Teams. Bisher waren es 8 Gruppen mit 4 Teams. Es wird eine neue Zwischenrunde im K.O.-Modus geben, das 16. Finale, und das wird zwischen die Vorrunde und das Achtelfinale geschoben. Das bedeutet, das hat Infantino heute Nachmittag nochmal betont, es bleibt bei 7 Spielen für jede Mannschaft und bei dem Zeitplan von einem Monat für die gesamte WM.
The main point was always, let's not add on the calendar and let's not add on the burden to the players. And we have achieved this.
Es gab auch Alternativvorschläge mit mehr Spielen für jede Mannschaft und einer längeren WM insgesamt. Infantino ist also zufrieden, vor allem weil die FIFA mit der Entscheidung den Weltfußball vorangebracht hat, sagt er.
The football fever that you have in a country that qualifies for the World Cup is the biggest promotional tool for football that you can have.
Kritiker sagen, diese Argumente sind nur vorgeschoben, denn für die FIFA hat die Aufstockung vor allem finanzielle Vorteile. Es wird 80 statt bisher nur 64 Spiele geben und das wiederum erhöht die TV-Einnahmen. Konkrete Zahlen dazu nennt die FIFA nicht. Im Raum stehen Mehreinnahmen zwischen 600 und 800 Millionen Euro. Viel Widerstand kam aus Deutschland. Der DFB wollte, dass es bei 32 Startern bleibt. Zum Beispiel, weil er fürchtet, dass das Niveau sinkt und die WM für die Zuschauer langweiliger wird. Allerdings konnte Deutschland nicht mitentscheiden. Das aktuelle Mitglied des FIFA-Rats, Wolfgang Niersbach, ist im Moment suspendiert, wegen des Korruptionsskandals um die WM 2006. Für DFB-Präsident Reinhard Grindel kommt die Entscheidung vor allem zu schnell.
Wie viele Teilnehmerplätze bekommen die einzelnen Konföderationen? Wie soll dann verhindert werden beim Modus 16x3, dass es nicht beim letzten Spiel zu Manipulationen kommen kann? Alle diese Fragen werden nicht beantwortet. Und ich finde, die Vergabe über die Weltmeisterschaft 2026 fällt erst 2020. Insofern hätten wir uns Zeit nehmen sollen.
Auch von Bundestrainer Jogi Löw kommt Kritik. Er sagt, er kann dem neuen System rein sportlich nichts abgewinnen. Infantinos Antwort auf die deutsche Kritik? Klar, Deutschland fällt es leicht zu kritisieren, weil es sowieso bei jeder WM dabei sein würde, selbst wenn nur 2 Teams gegeneinander spielen würden.
Even if we would organize a World Cup with 2 teams, one of the 2 teams would be Germany. Obviously, it's obvious that for Germany, whatever format you have, Germany will be there.
Infantino hatte im Wahlkampf zur FIFA-Präsidentschaft den kleineren Ländern versprochen, dass die Gruppen aufgestockt werden und unter anderem deshalb die Wahl gewonnen. Zum Beispiel mit Stimmen aus Burundi, Panama und von den Cookinseln. Befürworter wie der frühere niederländische Spieler Clarence Seedorf sehen große Chancen für Länder, die sonst nie zur WM fahren könnten.
We'll give teams a chance to dream who have never dreamt of being part of the World Cup.
Die Entscheidung über die Zahl der Starter ist jetzt durch. Allerdings sind viele Fragen noch offen. Unter anderem die, die DFB-Präsident Grindel angesprochen hat. Zum Beispiel ist noch nicht entschieden, ob die Unentschieden in der Gruppenphase abgeschafft werden und die Teams stattdessen ins Elfmeterschießen gehen. Und es bleibt unklar, wie die 48 Startplätze verteilt werden. Bis jetzt haben europäische Verbände die WM dominiert. In Brasilien kamen 13 von 32 Mannschaften aus Europa. Asien und Afrika hatten nur 4 oder 5 Mannschaften dabei. Das soll sich jetzt ändern.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz sorgt der geplante WM-Modus für Kritik und Spott. Blade Kevin Mann schreibt auf unserer Facebook-Seite: Freue mich schon auf die Partie Bhutan gegen Kiribati. Ich tippe 2-1. Der Andi twittert: Wie kann man ein perfektes Format mit 31 Teilnehmern plus Gastgeber so kaputt machen? Wozu dann noch Qualis? Juninator twittert: Also ich bin mit Sicherheit kein Fan der Mammut-WM, aber wenn man mal vergleicht, welche Modi noch zur Auswahl standen, dann war es definitiv die richtige Entscheidung. Und ich denke, die Qualität wird nicht so stark sinken wie bei der EM. OFB Löwe meint: Ich verstehe die Aufregung nicht wegen der Aufstockung. Ich finde es schön, wenn kleine Teams dabei sind, siehe Island. Ähnlich sieht es auch Domesco Müller. Die kleinen Verbände in Sachen Champions League verteidigen, aber die sogenannte Mammut-WM verteufeln. Geht nicht. Such a Jörg twittert: Heute kurz aufregen, 2026 dann doch vor der Glotze Republik Fidschi gegen Malediven reinziehen. Ich kenne euch doch. Und User 90 Plus schreibt, was uns gerade auffällt, das wird aber ein teures Panini-Album.
Was sonst noch wichtig war?
Innere Sicherheit ist das Thema in der deutschen Politik seit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin. Vorschläge, was in Zukunft nötig sei, um einen solchen Anschlag zu verhindern, kamen in den letzten Wochen von allen Parteien. Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Justizminister Heiko Maas haben jetzt vereinbart, dass sie härter gegen Gefährder vorgehen wollen. Also Menschen, denen die Sicherheitsbehörden zum Beispiel einen Terroranschlag zutrauen.
Der wehrhafte Rechtsstaat ist die beste Antwort auf die Taten und den Hass der Terroristen. Und trotzdem werden wir in einer freiheitlichen Demokratie keinen totalen Schutz vor terroristischen Taten für Bürgerinnen und Bürger versprechen können. Was wir aber tun müssen in unserer Verantwortung, ist alles in die Wege zu leiten, dass sich ein Fall Amri in Deutschland nicht wiederholt.
Konkret bedeutet das, erklärt Justizminister Maas, dass Gefährder längere Zeit in Abschiebehaft kommen können. Außerdem sollen sie mit Fußfesseln überwacht werden können. Facebook muss sich demnächst möglicherweise zum ersten Mal vor einem deutschen Gericht verantworten. Ein Rechtsanwalt aus Würzburg erklärt auf seiner Facebook-Seite, dass er Klage gegen das Unternehmen eingereicht hat, im Auftrag eines Flüchtlings aus Syrien. Der Syrer wirft Facebook vor, mehrere Falschmeldungen über ihn nicht gesperrt zu haben. Zum Beispiel die Behauptung, er habe einen Obdachlosen angezündet. Es geht um Grundsätzliches, sagt der Würzburger Anwalt auf seiner Facebook-Seite.
Facebook tut sich ungewöhnlich schwer, deutsches Recht umzusetzen. Beispielsweise Verleumdungen oder Beleidigungen verstoßen gegen deutsches Recht, aber nicht gegen Gemeinschaftsstandards. Hier wird sich zeigen, ob deutsches Recht nun durchsetzbar sein wird oder ob, so wie manche Politiker es fordern, gesetzliche Änderungen notwendig sind, damit sich Facebook auch an deutsche Standards hält.
Das Würzburger Landgericht hat für Anfang Februar einen Gerichtstermin angesetzt. Damit eine Verhandlung stattfinden kann, muss Facebook aber erst eine offizielle Ladung vom Gericht zugestellt werden. Die ist zwar laut Gericht schon rausgegangen, ob sie eingetroffen ist, dazu äußert sich Facebook aber nicht.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen. Alle sind angesprochen. Alle müssen Opfer bringen, die Großen mehr, die Kleinen weniger. Aber es müssen auch alle mitmachen.
Das ist Roman Herzog, damals Bundespräsident 1997 in Berlin. Seine sogenannte Ruckrede ist die, die aus seiner Zeit als Bundespräsident am meisten in Erinnerung ist. Darin hat er die Deutschen aufgefordert, sich auf die Veränderungen der Gesellschaft einzulassen. Roman Herzog ist jetzt mit 82 Jahren gestorben. Von 1994 bis 1999 war er Bundespräsident. Berlin-Korrespondent Stefan Detjen hat Roman Herzog heute Nachmittag hier in die Radio Wissen einen Antreiber genannt.
Der war jemand, der wunde Punkte angesprochen hat und der Deutschland sozusagen in Bewegung gebracht hat. Der gesagt hat, dieses Deutschland muss sich verändern, es droht zu erstarren, demografisch zu erstarren, aber auch in einer überbordenden Bürokratie zu erstarren. Er hat die Welt in den Blick genommen und das war genau dieser Geist, mit dem er Deutschland vorantreiben wollte, antreiben, ermutigen, aber auch ermahnen.
Was noch wichtig wird.
Noch ist der künftige US-Präsident Donald Trump eng mit der Wirtschaft verstrickt. Er besitzt oder kontrolliert rund 500 Unternehmen. Für morgen hat Trump eine Pressekonferenz geplant, in der er erklären will, wie er seine Geschäftsbeziehungen lösen will. Außerdem soll die Rolle von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner Thema sein. Der soll Berater im Weißen Haus werden und hatte Trump schon im Wahlkampf unterstützt.
Jared ist ein sehr erfolgreicher Immobilienunternehmer, aber ich glaube, dass er die Politik noch mehr mag als das Immobiliengeschäft.
In den USA gibt es allerdings ein Gesetz gegen Vetternwirtschaft. Es verbietet amerikanischen Präsidenten, Verwandte einzustellen. Trump-Berater argumentieren, das Gesetz gelte nur für Mitglieder des Kabinetts. Kushner werde aber direkter Mitarbeiter des Präsidenten.
Und sonst in der Welt?
Ein muslimisches Ehepaar hat sich in der Schweiz geweigert, seine Töchter zum gemeinsamen Schwimmunterricht mit Jungen zu schicken. Dieser Fall war heute Thema vor dem Menschengerichtshof. Die Schweizer Behörden hatten den muslimischen Eltern Bußgelder aufgebrummt, weil sie ihre Töchter nicht am Schwimmunterricht teilnehmen ließen. Dagegen wehrte sich das Ehepaar und reichte Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein, allerdings ohne Erfolg. Nach Ansicht der Straßburger Richter durften die Schweizer Behörden der Schulpflicht und der Integration der Kinder Vorrang einräumen. Sie sehen darin keinen Verstoß gegen die Religionsfreiheit. Der polnische Botschafter in London hat einen Lastwagenfahrer geehrt. Der Brite hatte umgerechnet mehr als 200.000 Euro Spenden über soziale Netzwerke gesammelt für einen Kollegen. Das Geld ging an die Familie des polnischen Lkw-Fahrers, der vom mutmaßlichen Attentäter Anis Amri getötet wurde, bevor der mit dem Lkw in einen Berliner Weihnachtsmarkt fuhr. Der polnische Botschafter nannte die Aktion beispielhafte Solidarität über Ländergrenzen hinweg. Der Lkw-Fahrer blieb bescheiden und sagte, es hätte ja jeden treffen können. US-Präsident Barack Obama ist nur noch ein paar Tage im Amt. Zeit also, sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Erst vor kurzem hatte Obama gespaßt, dass er auf einen Job bei Spotify hofft. Das hörte der Musikstreaming-Dienst offenbar gerne und reagierte prompt. Der Chef von Spotify wies Obama per Twitter auf ein Jobangebot hin. Auf der Internetseite des Streaming-Dienstes wird ein President of Playlist gesucht, also jemand, der für das Zusammenstellen von Playlisten verantwortlich ist. Zwar wird Obama nicht namentlich erwähnt, die Stellenausschreibung ist aber sehr eindeutig. Gesucht wird ein Bewerber mit 8 Jahren Erfahrung in der Führung einer hoch angesehenen Nation. Außerdem sollte der Kandidat ein Nobelpreisträger sein und, so steht es wörtlich in der Stellenausschreibung, der beste Redner aller Zeiten.
Wissensnachrichten.
Der Mond hat es heute in die Wissensnachrichten geschafft. Forscher debattieren ja seit langem, wie der Mond entstanden ist, und Forscher aus Israel stellen jetzt die gängige Theorie in Frage. Bei mir im Studio ist Anne Prä aus den Wissensnachrichten. Anne, was sagt denn die gängige Theorie zur Mondentstehung?
Viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Mond entstanden ist, als auf die junge Erde ein großer Himmelskörper eingeschlagen ist. Und zwar so vor rund 4,5 Milliarden Jahren, als unser Sonnensystem und die Erde so gerade mal 100 Millionen Jahre alt waren. Und der Brocken soll damals in etwa so groß wie der Planet Mars gewesen sein. Und als der in die Erde gedonnert ist, soll dann sowohl von der Erde als auch von diesem Einschlagkörper ganz viel Gestein in die Erdumlaufbahn geschleudert worden sein. Und dieses ganze Gerümpel soll sich dann nach und nach zusammengeklumpt haben und zu einer Kugel verfestigt haben, eben unserem Mond.
Und was ist das Problem an dieser Vorstellung?
Wenn diese Theorie stimmt, dann müsste der Mond zu weiten Teilen aus dem Gestein von diesem Einschlagkörper bestehen. Der Mond ist aber von seiner Zusammensetzung her chemisch der Erde sehr ähnlich. Und das bereitet Astroforschern Kopfschmerzen. Und deswegen haben Forscher aus Israel sich die Entstehung des Mondes nochmal gründlich mithilfe von Computersimulationen angesehen und vertreten jetzt eine andere Theorie.
Und welche ist das? Was glauben die, was passiert ist?
Also sie glauben, dass eben nicht ein großer Brocken auf die junge Erde gefallen ist, sondern dass nach und nach 20 oder mehr kleinere Asteroiden auf der Erde eingeschlagen sind. Dadurch ist dann jedes Mal Gestein von der Erde in die Umlaufbahn geschleudert worden und das hat jeweils einen kleinen Minimond geformt und aus mehreren Minimonden soll dann schließlich der eine Mond entstanden sein.
Das klingt auch gut. Wer hat jetzt recht?
Das ist nicht klar. Also vielleicht kriegen wir da mit neuen Mondmissionen Klarheit. China will ja dieses Jahr auf den Mond fliegen und Gesteinsproben wieder mitbringen zur Erde zurück. Und an denen könnte man diese Mini-Mond-Theorie dann überprüfen.
Kommen wir zurück auf die Erde mit etwas unsanfter Landung. Das Unwort des Jahres 2016 ist Volksverräter. Wie begründet das die Jury?
Die Jury der sprachkritischen Initiative sagt, dass sie lange darüber diskutiert hat, ob sie sich jetzt schon wieder für ein Wort aus dem, Zitat, plakativen und polemischen Sprachgebrauch von Pegida, AfD und Co. entscheiden soll. Aber Volksverräter sei die richtige Entscheidung, weil es eben aus dem Nazi-Wortschatz stammt. Die Jury kritisiert, dass es von vielen total undifferenziert gegenüber Politikern verwendet wird. Und das finden die Jurymitglieder antidemokratisch. 2014 hatte die Initiative schon Lügenpresse zum Unwort des Jahres erklärt und 2015 den Gutmenschen.
Und wer sitzt da in der Jury für das Unwort des Jahres?
Die Jury besteht vor allem aus Sprachwissenschaftlern von deutschen Unis. Und bei diesen Sprachwissenschaftlern sind dieses Jahr fast 600 Wortvorschläge eingegangen. Am häufigsten kam der Vorschlag postfaktisch. Das wurde aber schon von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres 2016 gekürt. Die Jury sagt, dass sie unabhängig von diesen Vorschlägen entscheidet. Und insgesamt gibt es diese Unwortaktion schon seit 1991.
Wäre das Internet ein Land, dann hätte es weltweit den 6. größten Stromverbrauch. Darauf weist die Umweltorganisation Greenpeace hin. Und Greenpeace hat untersucht, woher große Technologiekonzerne eigentlich ihren Strom beziehen.
Dabei herausgekommen ist ein Ranking. Wer die meisten erneuerbaren Energien für seine Serverfarm nutzt, landet oben. Und an der Spitze steht Apple mit über 80% Ökostrom, gefolgt von Facebook und Google. Dagegen setzt zum Beispiel Amazon für seine Online-Dienste weiterhin auf Kohle- und Atomstrom. Bei denen stammen nur 17% aus erneuerbaren Energien. Und auf die Dienste von Amazon greifen zum Beispiel auch Spotify zurück, Pinterest und Netflix. Und gerade das Streamen von Filmen braucht gigantische Mengen von Strom. Laut Greenpeace macht das Netflix-Streaming in Nordamerika inzwischen ein Drittel des Datenverkehrs aus. Und Nutzer unterschätzen oft, wie viel Strom das Surfen im Internet braucht, weil es ist ja eben nicht nur der eigene Rechner, der Strom braucht, sondern die besuchten Websites müssen ja auch betrieben werden.
Wetter.
Im Süden bringt der Abend weiter Schnee, sonst ist es inzwischen fast überall trocken. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 4 bis minus 16 Grad. Der Tag morgen wird ungemütlich. Es regnet oder schneit oft, dazu ist es stellenweise ziemlich windig. Die Höchsttemperaturen liegen im Osten bei minus 3 bis 4 Grad und im Westen bei 3 bis 9 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.